Ja, dann möchte ich euch erstmal recht herzlich heute Abend begrüßen zu unserem neuen Alexander sprich Heilerkreisformat, was wir heute für die nächsten 4 Monate hier eröffnen werden, bis wir dann im April in ein weiteres neues Format überwechseln werden. Wir haben diese Heilerkreise für die nächsten 4 Monate Damaskuswege genannt. Und es werden hier in den nächsten 4 Monaten Kolleginnen auftreten, die ähnlich wie ich heute von ihren Damaskuswegen erzählen werden. Und ja, all denen, die sich interessieren, aber auch ganz besonders all denen, die noch nicht selbst ja, ihre Damaskusse erlebt haben, vielleicht so ein bisschen helfen und so ein bisschen resonanter machen für das, was sein könnte. Wir werden wie immer den Abend beginnen mit unseren Gesängen, einem Gayatri, dreimalig wiederholt, und einem weiteren Gesang, den uns Janni ja jedes Mal neu mitbringt. Dann werden wir, sprich heute ich, erzählen, und wir werden den Abend beenden für alle, die die möchten, und für alle, die dies brauchen, mit unserem altbewährten Heilliedkreis. Ja, und ich möchte beginnen, wie jeden Abend seit vielen Jahren, zum Schutze des Raums, zum Schutze des Schwarms und zur Einladung an die guten Geister mit einem dreimaligen Gayatri.
Ich habe euch ein neues Lied mitgebracht. Und ich möchte diesem Lied gern ein Gebet vorausschicken und möchte euch einladen, mit mir mir zu folgen dahin einfach. Und ich werde dann das Lied einfach anstimmen und ihr stimmt einfach ein. Es ist wie immer ein ganz einfacher Text und ihr stimmt einfach ein, wenn ihr es habt. Hey Geister, ich bitte euch um Schutz für heute Abend im Kreis, dass er fruchtbar ist für uns alle. Und ich möchte ehren die vier Elemente, aus denen wir bestehen. Hey, und ich verbinde mich mit dir, Kraft der Erde. Ich spüre, wie meine Wurzeln in dich hineinwachsen. Ich bin mir bewusst darüber, dass du meine Mutter bist, die mich geboren hat, aus der ich hervorgekommen bin. Und mit jedem Schritt, den ich gehe, spüre ich dich unter meinen Füßen. Und ich weiß, dass ich irgendwann zu dir zurückkehren werde und in deine Arme kommen. Und ich weiß, dass du immer da bist und mich immer trägst. Und ich weiß, dass ich immer in Kontakt mit dir bin. Und dass ich dadurch immer in Kontakt mit mir bin. Danke, dass du da bist. Herr, und ich ehre und preise dich, Kraft des Wassers. Kraft des fließenden Flusses. Kraft des tiefen, endlosen Meeres. Kraft des reinigenden Regens. Und ich spüre, wie die Kraft des Wassers durch mich hindurchströmt. Durch meinen Körper. Tag und Nacht, jede Sekunde und mich versorgt mit frischer Energie, mit allem, was ich zum Leben brauche. Und ich verbinde mich mit dir, Kraft des Wassers. Mit der Qualität des Hineinfließens und der Hingabe. Danke, dass du da bist. Hey, und ich verbinde mich mit der Kraft der Luft und ich preise und ehre dich, Luft. Frische, Wind, der alles mitnimmt, der wieder Lebendigkeit hineinbringt. Der frisch unseren Kopf umstreift. Luft, die mich atmen lässt, die meinen Körper mit frischer Energie versorgt und die mich dazu befähigt, meine Stimme zu erheben und zu sprechen und zu singen. Und ich verbinde mich mit dir, Luft, und mit deiner Qualität der Leichtigkeit und Inspiration. Danke, dass du da bist, Luft. Hey, und ich verbinde mich mit der Kraft des Feuers. Und ich ehre und preise dich, Feuer. Deine Wärme. Deine Leidenschaft. Deine Liebe. Und ich verbinde mich mit dir. Und diene ganz der Qualität der Liebe, deiner Qualität der Liebe. Und ich öffne mein Herz, damit die Liebe strömen kann, hinein und hinaus fließen, mit allen Menschen in Liebe begegnen kann und in allen Menschen den göttlichen Kern sehen kann. Und die Liebe soll mein höchstes Gebot sein. Danke, dass du da bist, Kraft des Feuers. Hey, ich danke euch vielen Elementen, dass ihr da seid und ich möchte für euch singen und mich mit euch verbinden, weil ich aus euch bestehe und weil ich, wenn ich mich an euch erinnere und mich mit euch verbinde, wieder zu dem werde, was ich bin und ich gemeint bin.
Wasser, mein Blut.
da ich seit einem guten halben Jahr einen Schutzgeist habe, der sich Sigmund Freud nennt, gehe ich mal davon aus, dass er auf das, was heute stattfindet, freundlich schaut, auch wenn er das in seiner letzten materiellen Inkarnation wahrscheinlich ganz schrecklich gefunden hätte. Weil das ein Lehrer seinen Schülern, ein Therapeut seinen Patienten etwas von seinem eigenen Weg, von seinem eigenen Prozess erzählt, ist zutiefst unfreudianisch. Nun entstamme ich keiner freudianischen, sondern einer chassidischen Tradition. Und da ist das Verhältnis zwischen Schüler und Lehrern ein völlig anderes. Und es ist ein Kernpunkt dieser chassidischen Tradition, dass man teilt. Nicht nur das Brot, sondern auch die Wunder. Und darum möchte ich heute Abend als erster von mehreren mit euch meine Wunder teilen. Wie kommt es dazu, dass wir heute hier zusammensetzen und ich mit euch meine Wunder teilen möchte? Es hat eine längere Vorgeschichte. Es ist immer wieder vorgekommen, dass einzelne meiner Schüler zu mir kamen und mich fragten, sie hätten mal eine Bitte. Und ich sagte, ja, gerne. Was kann ich für dich tun? Ja, sie würden gerne mal wissen, wie ich zur Homöopathie gekommen bin und wie ich Heilpraktiker geworden bin, was ich mit Homöopathie erlebt habe und wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Und ich habe gesagt, ja, gerne. Wann hast du mal Zeit? Brauche ich 2 Stunden für? Gehen wir einen Kaffee trinken? Gehen wir mal was essen? Dann habe ich mich mit denen getroffen und habe ihnen das erzählt. Es waren nicht viele. Vielleicht pro Kurs 1, 2, 3. Aber die gab es immer. Und es war gut so. Dann ist mir in all den Jahren, die ich Lehrer bin, das sind ja nur jetzt inzwischen 24, eins aufgefallen, was oft eine große Tragik hatte. Ich hatte immer wieder Schüler, die mit vollem Elan und voller Begeisterung diesen Weg hier gegangen sind, ihn angefangen haben zu gehen und wirklich ein offenes Herz hatten, Stecker in Steckdose vom Feinsten und auch mit vollem Elan in ihren eigenen Prozess reingegangen sind, vielleicht zuerst zu mir gekommen sind, ganz offen waren für Heilung und Verwandlung und ich konnte ihnen nicht helfen. Dann sind sie zu Hans-Jürgen gegangen und der konnte ihnen nicht helfen. Dann sind sie zu Rieke gegangen und die konnte ihnen nicht helfen. Dann haben sie noch 3, 4 aus dem Schwarm probiert und irgendwie konnten die ihnen alle nicht helfen. Ja, und sie haben uns verlassen. Es war teilweise total tragisch. Das war richtig erschütternd. Und dann gab es welche, die sind hier mit dem Rollstuhl reingefahren worden. Und nach 14 Tagen sind sie gelaufen. Und ja. Sind heute wunderbare Heilpraktiker. Und ich habe mich damit sehr beschäftigt immer. Und dann gab es vor einem halben Jahr eine Umfrage, die eine unserer Schwesternschulen gemacht hat, wo die einfach an Heilpraktiker in ihrem Landesverband Fragebögen geschickt hat, wo die ausfüllen sollten, also alles Heilpraktiker, die inzwischen Vollerwerbspraxen hatten, von was sie glauben, was die primären Faktoren waren, die dazu geführt haben, dass sie jetzt Vollerwerbsheilpraktiker waren. Dann haben die das alles ausgefüllt und zurückgeschickt. Und dann gab es da ein sehr irres Ergebnis, aber eigentlich überhaupt nicht irre, wenn man meine Vorrede betrachtet. Nämlich, dass der Hauptpunkt für alle der war, dass total motivierend für sie schon in ihrer Ausbildung und scheinbar später ihren Erfolg unwahrscheinlich beeinflussend und untermauernd ihre eigenen Erlebnisse betreffs ihrer eigenen Heilung waren, mit der Methode, die sie später in ihrer Praxis mit Erfolg ausübt haben. Und dann dachte ich, ja, vieles ist wichtig, um als Heilpraktiker inhaltlich und ökonomisch Erfolg zu haben. Ich habe euch ja für Freitag ein paar unserer erfolgreichsten eingeladen und ihr könnt sie nochmal ganz speziell befragen. Kommen, glaube ich, 5, 6. Und sie sind bereit, euch Auskunft zu geben. Sie freuen sich sehr richtig darauf. Auch Leute, die ihr noch gar nicht kennt. Und ja, die haben auch alle ein ganz zentrales Erlebnis gehabt, nämlich, dass sie das, was sie später als Therapiemethode draußen angewandt haben, an sich tief heilsam erlebt haben. Also eine Methode, einen Weg mit Erfolg anwenden können und ihn selbst bei sich heilsam erlebt haben, scheint, Ausnahmen besteht hier natürlich wie immer die Regel, eng miteinander verbunden zu sein. Ich habe mich letztens mit einem Medizinhistoriker über dieses Phänomen unterhalten und der sagt, warum wunderst du dich so? Es war bei fast allen so. Es war bei fast allen so. Es gibt eigentlich ganz wenige, bei denen das nicht so war. Der Moschefeldenkreis ist durch eine eigene Krankheit auf seine Methode gekommen. Und viele große Methodengründer sind durch eigene Krankheiten und das Erleben von Heilung auf bestimmte Methoden gekommen und haben die mit großem Erfolg eingesetzt. Also der eigene, als heilsam erlebte Prozess scheint ganz eng damit verbunden zu sein, dass später Menschen das Gefühl haben, jawohl, zu dem gehe ich, der strahlt irgendwas aus, was mich hoffen lässt, dass ich bei dem mein Heil finde. Und es scheint etwas fast Nonverbales zu sein. Ich erlebe das praktisch sogar so weit, dass wenn ich auf meinem Weg ein Problem, mit dem ich seit Ewigkeiten hadere, endlich löse, dass es A, meinen Klienten möglich wird, dieses Problem zu lösen. Vorher haben wir 5 Jahre an diesem Problem rumgemacht, wir haben es nicht gelöst. Sprich, dass mit einmal ganz viele Menschen kommen mit dem Problem, was ich jetzt gerade gelöst habe. Und ich ihnen helfen kann, es zu lösen. Bis ich es selbst gelöst hatte, konnte ich ihnen nicht helfen. Also, wenn ich endlich auf Grüntee und Obst bin, wirst du sehen. Weight Watchers macht Pleite in Berlin, ja? Weil,
mach mal hin.
Ja! Ja! Also von der Seite her, und ich bin mir sicher, das wird so sein. Ich bin mir sicher, das wird so sein, weil es war bis jetzt immer so. aus diesen Erkenntnissen und Erfahrungen ist bei mir immer schon etwas erwachsen, was in die Richtung versucht hat zu wirken, dass ich unseren Schülern sage, wenn ihr Heilung erlebt, wenn ihr Wunder erlebt, steht in euren Klassen auf und erzählt von diesen Wundern. Also im besten Sinne des Wortes legt Bekenntnis ab von diesen Wundern. Weil der eine erlebt mehr Wunder, der andere erlebt weniger Wunder. Der eine erlebt sein Wunder 14 Tage, nachdem er hier war. Viele kommen ja, weil sie schon Wunder erlebt haben. Und der andere kommt und muss noch 4 Jahre auf sein Wunder warten. Und ohne Wunder ist es einfach schwer. Und darum hilft es, manchmal wenigstens von den anderen Wundern zu hören. Und ich weiß, wenn ich davon im Unterricht erzähle, was ich für Wunder in meiner Praxis erlebe, denkt der ein oder andere, naja, nun erzählt er wieder eins vom Pferd. Und es hat nochmal eine ganz andere Qualität, wenn der Nachbar dem Nachbarn von seinem Wunder erzählt. Darum frage ich auch immer, wenn wir ein Mittel besprochen haben, wer hat dieses Mittel schon heilsam erlebt? Weil ich manchmal einfach immer wieder mitgekriegt habe, dass selbst wenn ich noch nicht mein eigenes Wunder erlebt habe, das hilft, von den Wundern der anderen zu hören. Und aus all diesen Dingen ist die Idee entstanden, dass wir hier mal einen Raum schaffen, wo mehrere unterschiedliche Menschen von unterschiedlichen Heilungswegen und auch unterschiedlichen Wundern berichten. Und die, die sich interessieren, die Möglichkeit auch kriegen zu fragen und es ist das, was die Chassiden damit meinen, wenn sie davon sprechen, dass man seine Wunder miteinander teilt, sich vielleicht auch von den Wundern anstecken lassen. Man kann sich von den Wundern anstecken lassen. Man kann, indem man viel über Wunder hört, eine Resonanz für Wunder entwickeln. Es ist tatsächlich so, dass ich immer wieder Therapeuten treffe, durchaus erfolgreiche Therapeuten, die sagen, also bei mir gibt es keine Wunder. Bei mir ist alles harter Prozess und harte Arbeit. Und unter 5 Jahren Couch kann eigentlich nichts passieren. Ich habe das auch so erlebt. Klar, wenn er das so erlebt hat, wird es in seiner Arbeit auch so sein. Wir kreieren uns ja ein Stückchen unsere eigene Realität. Und wenn ich mir kreiere, das Leben ist hart und anstrengend und Heilung hat immer ganz viel mit harter Arbeit zu tun, dann ist es so. Für mich und primär auch für mein Klientel. Wenn ich im Rollstuhl kam und nach 4 Wochen laufen konnte, dann werden viele Leute später zu mir kommen, die im Rollstuhl sitzen, bildlich, und sie werden eine große Bereitschaft mitbringen, aus diesem Rollstuhl aufzustehen. Ich habe lange in meinem Leben in Rollstühlen gesessen. Lange. Ich war die Hälfte meines Lebens chronisch krank. Mehr wie die Hälfte. Und ich bin aus einigen Rollstühlen aufgestanden. Und von diesen Rollstühlen möchte ich euch berichten. Als erstes ein Wort zu Damaskus. In der Zeit der jungen Christenheit ist die junge Christenheit ja sehr verfolgt worden von den unterschiedlichen Obrigkeiten, unter anderem auch von der jüdischen Obrigkeit. Also bis zur Zerschlagung des jüdischen Staates. Hat der jüdische Staat die jungen Christen massiv verfolgt. Und einer der massivsten Christenverfolger war ein Mann namens Saulus. war echter Hardcore-Christenverfolger. Also er hat die richtig verfolgt und angeklagt und auch umgebracht. Der war so ein echter Inquisitor, der Saulus. Und eines Tages war er unterwegs nach Damaskus. Und da hatte er auf diesem Weg ein Christuserlebnis. Der Christus ist ihm erschienen. Sehr erschütternd, sehr, ja, wie Dürkheim immer so schön sagt, wenn einem das Anderweltliche erscheint, wird es geprägt von zwei Qualitäten. Einmal der Qualität des Faszinosums und der anderen Qualität des Tremendums, des Erschütterns. Und den Saulus, dem hat's erschüttert und den hat's fasziniert, primär aber erschüttert. Und dieses Erlebnis hat dazu geführt, dass er sein Inquisitorensein aufgegeben hat und zum Apostel geworden ist. Zum Paulus. Und viele von meinen Gefährten hatten auch solche Erlebnisse. Also, dass sie zum Beispiel ähnlich wie ich vom halbwegs schulmedizinischen Saulus zum homöopathischen Paulus geworden sind. Mit Damaskus-Erlebnis bezeichnet man im weitesten Sinne Erlebnisse, die einen Menschen so tief erschüttern, dass er fast sowas wie eine 180-Grad-Kehrtwende macht und sein Leben in eine ganz andere Richtung lenkt und dass er von diesem Erlebnis berichtet, Zeugnis ablegt. Und andere Menschen mit diesem Erlebnis, ja, motiviert, ihr Leben vielleicht auch zu verändern. Das nur vorab zum Begriff des Damaskus-Erlebnisses. Was waren meine Rollstühle? Wenn irgendwas unverständlich ist, ihr dürft mich ruhig unterbrechen. Mein erster Rollstuhl war eine, ja, höchstwahrscheinlich 25 Jahre lange Migräne. Höchstwahrscheinlich Fragezeichen, weil der Beginn ist nicht deutlich festzulegen. Soweit mir meine Eltern erzählen, habe ich schon als kleines Kind unter Kopfschmerzen gelitten, immer wieder, die so einen typischen Verlauf hatten. Ich bin irgendwann mit Kopfschmerzen aufgewacht und hatte die. Ich fing immer hinten an, am Hinterkopf, an einem ganz bestimmten Punkt, begannen die hier hinten, Gallenblase, keine Akupunktur hier im Raum?
Das Blase, oder?
Ja, Gallenblase 23, glaube ich, irgendwas sowas. Ne, weiß ich nicht. Jedenfalls irgendein Gallenblasepunkt hat viel mit Wut zu tun, ganz viel mit Wut. Jahre nachdem meine Migräne geheilt war, tat der mir immer noch spontan weh, nur dieser Punkt. Wenn ich Wut nicht erlebt habe, und ich habe viel Wut nicht erlebt, tat immer nur weh, es kam keine Migräne mehr, aber der Punkt tat noch weh. Und diese Migräne eskalierte denn mit den Jahren, dass ich, wenn ich diese Kopfschmerzen bekam, nach einigen Stunden Übelkeit entwickelte. Und dann anfing so zu kotzen, dass sie mich 3-4 Mal ins Krankenhaus brachten, weil sie dachten, ich sterbe. Als kleinerer Junge dachten sie einfach, ich sterbe, weil ich, wie heißt das Fremdwort, entwässerte, dehydrierte, weil ich kotzte solche Mengen. Meine Eltern waren sehr verunsichert, rannten mit mir von Kinderarzt zu Kinderarzt. Irgendwann rannten sie, als ich das zweite Mal im Krankenhaus war, was für mich ganz furchtbar war. Ich bin total traumatisiert durch Krankenhauserlebnisse. Damals waren die Krankenhäuser auch noch furchtbar. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schrecklich Krankenhäuser vor 45 Jahren waren. Dagegen haben wir heute ein Krankenhausparadies. Ich bin in irgendwelche Einzelzimmer gepackt worden, hinter irgendwelchen Scheiben, wo ich mich nur über Sprechanlagen zweimal die Woche mit meinen Eltern unterhalten durfte. Ich habe die Hälfte meiner späteren Therapien mit der Aufarbeitung dieser Traumatisierung verbracht. Dann sind sie mit mir zum Psychologen gerannt und der Psychologe hat gesagt, ja, der Junge ist einsam, braucht entweder ein Haustier oder ein Geschwisterchen. Dann kamen meine Eltern zu mir und gesagt, ja, Haustier oder Geschwisterchen. Damals habe ich mein Erbe halbiert. Und habe gesagt, Geschwisterchen, habe ich dann auch prompt gekriegt. Ja, ja, war richtig. Ich meine, verzichte gerne auf die Hälfte meines Erbes. Und das Problem war, Geschwisterchen war da, ich habe mich riesig gefreut. Meine Mutter sagte, sie konnte meine Hände überhaupt nicht von ihrem Bauch weghalten, weil ich ständig irgendwie immer mein Geschwisterchen fühlen wollte und irgendwie total begeistert war. Und ich war auch wahnsinnig glücklich, als er denn da war. Aber ich habe weiter gekotzt wie ein Reiher und hatte weiter Migräne. Sind sie wieder zum Psychologen gegangen, hat der Psychologe gesagt, jetzt ist er eifersüchtig. Hat meine Mutter gesagt, naja, soll man weggeben? Jetzt ist er da. Also hat irgendwie nicht geholfen. Irgendwann fing meine Tablettenkarriere an. Ich kann mich erinnern, zum Anfang habe ich meiner Großmutter Eumet geklaut. Eumet ist ein Schmerzmittel, ein Phenacetin. Heute weiß man es, dass es schwer nierentoxisch ist. Ich habe irgendwie, weil ich einfach keine Kopfschmerzen haben wollte und meine Mutter Probleme hatte, mir irgendwie Kopfschmerztabletten zu nehmen, geben, habe ich mir die Drogen selbst besorgt, indem ich sie meiner Großmutter geklaut habe. Also ich weiß gar nicht, wie viele 100 Eumet ich in meinem Leben genommen habe. Als ich dann etwas älter wurde, wurde mein Schmerzmittelkonsum legalisiert durch Ärzte, die ich besuchte. Und ich könnte heute auch Vorträge halten über allopathische Migränemittel. Ich habe wahrscheinlich pfundweise dieses Zeug geschluckt, habe davon mindestens energetisch auch einen Leberschaden zurückbehalten. Aber was sollst du machen? Ich weiß nicht, wer von euch war oder ist Migräniker. Ihr Glücklichen, das ist eine Scheißkrankheit. Und ich hatte das so zur Hochzeit dieser Migräne ungefähr dreimal die Woche. Das heißt, ich hatte es dann nachher nicht mehr, weil ich war natürlich mit Drogen versorgt. Wenn ich morgens aufwachte und ich merkte Migräne, sofort ins Bad. Ergo Granitzäpfchen. Ich war nachher auf Zäpfchen eingetunt, weil die gehen nicht so auf den Magen. Und davon wurde dann zwar die Migräne kopiert, aber so ein bisschen irgendwie den halben Tag irgendwie im Gym rumgerannt. Als ich dann mit meinen frühalchemistischen Experimenten anfing, hatte ich natürlich da Gegenmittel für. Dann habe ich erst das Migränezäpfchen genommen und nach einer halben Stunde eine Handvoll Vekamine, um irgendwie wieder hochzukommen und bin dann halbwegs über den Tag gekommen. Und wenn mir schon übel war, beim Erwachen von einer Migräne, habe ich ein Ergogranit und ein Womex-A-Zäpfchen genommen. Das Womex-A war dann im Grunde für die Übelkeit. Das Womex-A hat aber ein leichtes Barbiturat drin, davon wirst du also wieder ein bisschen müde, musste ich wieder meine Vekamindosis erhöhen. Ja?
Und dann ist das
Zäpfchen. Die Vekamine habe ich oral genommen, aber das Ergogranit war Zäpfchen und das Womex war auch Zäpfchen. Also ich habe von diesen Dingern wahrscheinlich irgendwie ein paar tausend Stück genommen. Dreimal die Woche, über ungefähr 10 Jahre kann man sich ausrechnen. Und ich habe irgendwie damit gelebt und war nicht unglücklich. Es war, wie es war. Chroniker gewöhnen sich an ihre Krankheit. Irgendwann fing ich dann an, Heilpraktiker zu werden, weil meine Mutter hat in ihrer Kur einen Heilpraktiker kennengelernt, der ein weißes Mercedes Cabrio fuhr.
Das war also der.
Sie fand den sehr toll. Sie fand den sehr toll. Ich habe dann nicht weiter nachgefragt. Und sie kam zurück und schwärmte von diesem Heilpraktiker im weißen Mercedes Cabrio. Und ich war damals nicht so glücklich als Geschäftsführer des väterlichen Betriebes und dachte, ja, irgendwie, du kommst ja aus der Krankengymnastik und irgendwie hier dein Leben lang diesen Sauna- und Massagebetrieb weiterführen willst du auch nicht. Dann wirst du Heilpraktiker, weißes Mercedes Cabrio ist doch eine tolle Sache. Und habe dann meine Heilpraktiker-Ausbildung angefangen und habe natürlich probiert, alles, was diese Naturerkunde anbot, für meine Migräne. Homöopathie fand ich irgendwie total ätzend, langweilig. Die Homöopathen bei uns an der Heilpraktikerschule waren echt wirklich eher abschreckend. Griesgrämig dreinblickende Menschen. Ich kann mich erinnern, wir hatten drei davon. Die ernährten sich immer von solchen gesprosten Geschichten, die sie in irgendwelchen Einweggläsern mitbrachten und irgendwie mit ernsten Gesichtern in den Pausen verzehrten. Ich trug damals Pseudo-Lederhosen aus Plastikimitat, rote Hackenstiefel und eine rote Bomberjacke. Erlebte damals gerade so eine Sekundärpubertät und aß leidenschaftlich Currywürste, die ich mir immer unter von uns von der Schule holte und damit hochbrachte und vom Unterricht aß und wurde von denen immer total abgestraft mit furchtbaren Blicken. Heute weiß ich um das lykopodische Miasma, kann da milder sein. Damals hatte ich noch viel zu viel lykopodischen Schatten. Ich fand es irgendwie nur zum Kotzen und dann diese blöden Kügelchen und also ich fand es schrecklich. Ich bin auch erst im letzten Jahr meiner Ausbildung eigentlich auf die Homöopathie denn gestoßen und habe dann für die Migräne erstmal alles ausprobiert, was sonst die Schule anbot. Besonders toll fand die Neuraltherapie, weil die konnte wenigstens im Anfall helfen. Und ich glaube, ich habe literweise Prokain in meinen Körper gekriegt. Ich kann mich einmal erinnern, da hatte er mir die Hirnschwarte gespritzt. Also ganz viel Prokain unter diese Schwarte hier. Und ich hatte so viel Prokain unter dieser Schwarte, dass ich mir beim Rauskommen Dellen drücken konnte.
Oh nein.
Solange das Prokain da war, war das auch alles besser. Aber wenn das Prokain weg war, kam die nächste Migräne. Und ich habe mir alles spritzen lassen. Mandeln, Ganglion Stellatum, alles. Ich finde auch heute Neuraltherapie total toll, wird sie auch selbst machen, wenn ich nicht so viel Angst hätte. Aber half nicht. Wenn sie geholfen hätte, klar, wäre ich heute Neuraltherapeut und an dieser Schule wäre Neuraltherapie primus inter pares. Ganz einfach. Neuraltherapie ist eine geniale Therapieform. Ich habe viele, viele Patienten, denen ich nicht homöopathisch helfen konnte, denen neuraltherapeutisch wunderbar geholfen worden ist. Wie viele Patienten hatte ich mit untherapiebaren Unterbauchbeschwerden, wo nichts half, kein Prozess, nichts. Zweimal die Blinddarmnarbe unterspritzt und die Unterbauchbeschwerden waren weg. Habe ich zig mehr erlebt, bloß mir war es verwehrt. Ich habe Akupunktur gekriegt, die ich total spannend fand. Ich habe damals auch Akupunktur gelernt. Es hat nicht geholfen. Ich habe Chiropraktik gekriegt, die ich total toll und sehr, sehr spannend fand, weil ich ja nur aus der Krankengymnastik kam. Ich habe so viel Chiropraktik gekriegt, dass ich nachher nicht meinen Hals bewegen konnte, ohne dass es richtig immer... Ich weiß, ich hatte damals eine neue Freundin, und als wir uns das erste Mal küssten, war die völlig verunsichert, ja, weil irgendwie knutschten wir uns etwas ekstatischer und ständig machte das Und es war nicht dieses silizistische Kiefernknacken. Silizea hat ja das Symptom Kiefernknacken beim Knutschen. Sondern bei mir knackte richtig die Halswirbelsäule. Also wenn ich mich so hinsetze und so mache, es knallte richtig, richtig. Das war eines meiner Wunder, von denen ich heute nicht berichten werde. Das ging dann weg auf Hypericum. Hypericum ist das wichtigste Mittel, böse Folgen vom Chiropraktiker. Wann immer ihr Leute habt, die unter ihren Chiropraktikern gelitten haben, ist Hypericum das Mittel der Wahl. Ich kenne viele Leute, denen hat Chiropraktik total toll geholfen. Mir leider nicht. Kranio gab es damals noch nicht. Kranio gab es noch nicht, wusste noch keiner. Wahrscheinlich war es noch gar nicht richtig erfunden. Ich habe viel probiert. Ich habe angefangen, Psychotherapie habe ich damals noch nicht gemacht, das habe ich später gemacht. Aber ich habe viel probiert. Ich war zu den Füßen, ich liebe die Füße. Die Füße konnten mir auch immer mal helfen, dass der Anfall nicht so stark wurde. Aber auch die Füße konnten die Anfälle nicht kopieren. Und irgendwann mal im dritten Jahr fing mein damaliger Lehrer an, Homöopathie zu studieren. Der war vorher Neuraltherapeut gewesen und fing dann an, bei Matthias Dorci in Wien Homöopathie zu studieren. Und irgendwann ging ich mal zu ihm und sagte zu ihm, du Volker, kann ich nie mal für meine Migräne Homöopathie probieren, weil du machst es ja und du bist ein Netter und ein Toller und ich finde dich prima. Gib mir doch mal was für meine Migräne. Und dann sagte der Volker, nee, irgendwie ist nicht so gut, er macht es noch nicht so lange, hatte damals gerade frisch angefangen. Aber geh mal zu einem homöopathischen Arzt, geh mal zu Dr. Siegmund. Der macht es seit 30 Jahren. Frag den mal. Ja, und ich ging dahin, kaufte mir erstmal eine Packung Eumet, dass ich was habe, was wirkt, war sehr, sehr skeptisch. Diese Kügelchen waren mir total suspekt. Also auch wenn es nicht geholfen hat, ich fand es schon toll, Chiropraktik. Also wenn ich nicht so viel Angst hätte, ich finde das ja irre, wenn so Leute irgendwie so in die Praxis kommen und die Chiropraktik, dann stehen die da und sagen, oh, ich kann mich wieder bewegen. Das ist schon faszinierend, das ist echt faszinierend. Oder so Neuraltherapie, ich habe später andere kleinere Wunder mit Neuraltherapie erlebt. Ich hatte mal eine völlig therapieresistente Sinusitis, die 3 Monate irgendwie auf nichts weichen wollte, auf kein homöopathisches Mittel. Mein Homöopath war völlig verzweifelt. Und dann war ich beim Neuraltherapeuten, damals noch beim Dr. Hänisch, und die hat mir die Sinusoidalen, Pluralis von Sinus. Die
Sinusiden.
Na egal. Der hat mir die Nebenhöhlen. Der hat mir die Nebenhöhlen durch die Mundhöhle angespritzt. Der ist mit der Nadel durch die Mundhöhle gegangen und ist dann kurz durchgestoßen. Das gibt Nadeln, mit denen kann man das machen. Und hat in jeden Sinus 0,5 Milliliter Prokain hineingegeben, und noch während er die Nadel drin hatte, war die Nase frei, die 3 Monate dicht war, nur mit Chemie offen blieb, und ich konnte mit einmal wieder atmen. Also sowas habe ich auch mit Neuraltherapie erlebt. Also ich kenne auch neuraltherapeutische Wunder. Ich meine, das hätte ich mir alles ersparen können. Wenn ich damals schon Luise gekannt hätte, hätte die zum Beginn meiner Karriere gefragt, welche Methode ist die Methode, die irgendwie Andreas seine Migräne heilt? Und sie hätte natürlich Homöopathie getestet. Da ich damals noch keine Luise hatte, musste ich diese Karriere erst machen. Andererseits war diese Karriere einfach von der Seite gut. Ich habe total viel Therapiemethoden kennengelernt. Nur habe ich auch als Schüler damals schon echt Stecker-Steckdose gespielt. Wenn ich in irgendeinem Seminar war, und ich bin zu allen Therapieseminaren gegangen, die unsere Schule angeboten hat, zu allen, zu den obskursten sogar, und es wurde irgendjemand gesucht, bei dem diese Therapiemethode ausprobiert werden, habe ich immer gemeldet. Ich habe mich bei jedem Vortrag gemeldet und immer, wenn eine Therapiemethode ausprobiert werden sollte. Ich weiß, ich bin einmal nach Hause gekommen von einem Blutegel-Seminar. Und ich habe damals solche Beetle Boots getragen. Die haben damals alle getragen. Kennst du die noch, diese Beetle Boots? Die waren etwas schicker wie jetzt, sehen diese,
diese australischen Dinger, die sehen so ähnlich aus. Das waren diese Stiefeletten, die die Beatles getragen haben. Na, ist ja egal. Und ich weiß jedenfalls, ich saß bei meiner Mutter beim Kaffee und mit einmal machte das so. Und dann guckte ich runter und dann waren meine Beetle-Boots zur Hälfte mit Blut vollgelaufen von diesen Blutegeln, die einfach nachgeblutet haben. Ja? Also ich habe wirklich Naturerkunde am eigenen Körper erlebt. Ich kann wirklich ein Buch drüber schreiben. Alle meine naturerkundlichen Interventionen. Ja, dann bin ich, weil eben mein Lehrer jetzt Homöopathie studierte und ich immer alles gemacht habe, was er gesagt hat, bin ich zu diesem Dr. Siegmund gegangen und es war so ein ganz kleiner, hutzleer Mann, ähnelte tatsächlich ein bisschen dem Hahnemann. Und der saß da so und ich kam dahin, so mit meiner Riesenbiografie an Therapien und wollte so richtig loslegen, wie denn so meine Migräne ist, und der guckte mich so an und sagt, wie ist das Verhältnis zu Ihrer Mutter? Na gut! So. Streiten Sie sich oft mit Ihrer Mutter? Streiten nicht mit meiner Mutter. Nein. Wer sich liebt, streitet sich nicht. Es war so ein Glaubenssatz meiner Mutter. Dann hat sie so mich ganz tief in mich hineingeimpft. Wer sich liebt, streitet sich nicht. Und da ich Frauen alles glaube, habe ich natürlich meiner Mutter auch alles geglaubt. Und ich habe mich, glaube ich, das erste Mal mit 28 mit einer Frau gestritten. Und dann sagt sie, sie streiten sich nicht mehr. Und mit ihrer Freundin? Natürlich streite ich mich mit der auch nicht, die liebe ich doch auch. Streiten Sie sich überhaupt nicht mit Menschen? Nö, ich streite mich eigentlich überhaupt nicht. Ich finde Streiten irgendwie dumm, primitiv. Ich finde Streiten primitiv. Außerdem war ich ein Hippie. Und Hippies streiten sich nicht. Make love, not war. So, ja. Und dann sagte er einen sehr entscheidenden Satz. Und dann sagte er, naja, dann zünden Sie sich dreimal in der Woche scheinbar die Bomben in Ihrem Kopf, die Sie nicht unter den Stühlen derer zünden, wo Sie sie vielleicht zünden wollen. Doch sie sagt, Schwätzer, Schwätzer, Psychokacke. War mir alles sehr suspekt, war mir sehr suspekt. Ich habe bis dahin fast überhaupt nie geträumt. Ich war ein sehr, sehr traumloser Mensch. Also wenn es eine DeChaser-Skala gibt von 0 bis 100 und ich sage, ich bin heute von dem, was traumintensitätsmäßig möglich wäre, bei 98, dann war ich damals bei 5. Ich hatte vielleicht, wenn ich jung verliebt war und irgendwie, ja, die Hormone noch sehr kreisten, ab und zu mal so einen neoerotischen Traum. Den einzigen Traum, den ich überhaupt öfter mal hatte, war ein Traum, wo es um Krieg und um Explosionen ging. Ich habe oft von explodierenden Häusern geträumt. Und ich muss sagen, so friedlich wie ich war, ich konnte immer schon die furchtbarsten Filme sehen. Also irgendwie so richtig so. Ich habe leidenschaftlich gerne, damals gab es das in Schwarz-Weiß, so amerikanische Kriegsfilme, habe ich total gerne gesehen irgendwie. Unsere Jungs auf den Philippinen verteidigen sich gegen japanische Übermacht, irgendwie sowas. Und Ritterfilme habe ich gerne. Prinz Eisenherz, Köpfe abhacken, irgend sowas. Es war schon sehr eigenartig, das war eine eigenartige, ja, das passte irgendwie nicht zu diesem Hippie. Und dann hat mir dieser Dr. Siegmund eine kleine Flasche in die Hand gegeben. Die hatte er noch selbst hergestellt. Er war einer der letzten Ärzte, die das Dispensierrecht hatten. Es gibt heute, glaube ich, keinen Arzt mehr, der das Dispensierrecht hatte. Er war noch einer der ganz wenigen, der hatte eine eigene homöopathische Praxisapotheke. Und dann gab er mir ein Mittel, das hieß Glonoinum D6. D6. Das ist potenziertes Nitroglycerin. Bomben. Bomben. Aus Nitroglycerin macht man Bomben. Und dann hat er mir das gegeben, in D6. Hat gesagt, davon nehmen Sie jetzt mal. Zweimal täglich, 3 Tropfen. Dann kommen Sie mal in 4 Wochen wieder. Ab diesem Tage hatte ich nie mehr in meinem Leben eine Migräne. Nie mehr. Ab diesem Tage. Glonuinum D6. D6. Und an diesem Tage habe ich mich entschieden, nicht an diesem Tag. Ich bin nach 4 Wochen hingekommen, so lykopodisch wie ich war, und habe erzählt, das Wetter war schön und eine neue Freundin habe ich und tralala, tralala, tralala. Also an ihrem Mittel wird es wahrscheinlich nicht gelegen haben. Also er sagt, ja, ja, das kennt er und ist meistens so. Ich soll das mal weiternehmen. Und hat mir damals ein Buch in die Hand gedrückt von einem Menschen, mit dem ich später mich sehr eng noch verbunden auch habe. Von Martin Siems, Schwäbisch Siems. Selbst Martin Siems, Selbstbefreiung durch Meditation. Das war so einer meiner Einstiege ins Meditationsgeschäft. Und nach 8 Wochen, 10 Wochen, als durch das Mittel immer mehr aggressive Träume in mir hochkamen, empfahl er mir dann, dass ich das Ganze noch psychotherapeutisch begleite. Da war aber die Migräne schon weg. Und er empfahl mir, eine Psychotherapie zu machen, in der ich lernen könnte, mit Wut besser umzugehen. Inzwischen war mir klar geworden, dass das irgendwie was ja mit Aggression zu tun haben muss, weil wie kann sonst Nitroglycerin meine Migräne heilen? Und ich habe dann eine, ja, ungefähr dreieinhalbjährige bioenergetische Analyse begonnen, meine erste Psychotherapie, wo auf alle Fälle das Wutthema in Bewegung kam. Und ich habe mir, nachdem ich 14 Tage keine Migräne mehr hatte, das erste homöopathische Buch überhaupt gekauft, Arthur Braun, Methodik der Homöopathie. Und nach 4 Wochen habe ich mich entschlossen, ich werde Homöopath. Weil das, was ich da erlebt habe, dass etwas weggeht, was ich 25 Jahre hatte, 3-mal die Woche, das hatte mich überzeugt. Das hatte mich einfach überzeugt. Migräne ist die Krankheit, die ich in den letzten 25 Jahren mit dem größten Erfolg von allen Krankheiten, die ich bei mir in der Praxis habe, behandelt habe, von den körperlichen Krankheiten. Und was wiederum klar ist, weil das ist mein persönliches Damaskus. Ich strahle ins Feld. Hallo, liebes Feld. Ich hatte 25 Jahre lang Migräne, die ist jetzt weg. Leute, die Migräne haben, koppeln sich ins Feld, gucken, wer von den Therapeuten hatte denn Migräne, wo ist die weg? Ach so, gut. Und holen sich aus dem Feld die Information, der hat erlebt bei sich, dass die Migräne geheilt wurde. Also ich glaube, von meinen ersten 200 Patienten hatten irgendwie 100 Heuschnupfen und 70 Migräne. Also ich hatte zum Anfang ein relativ enges Klientel. Weil mein Heuschnupfen war dann die zweite Krankheit, die geheilt wurde. Die wurde aber nicht mittels Homöopathie geheilt, sondern mittels anthroposophischer Medizin. Ich bin dann vom Homöopathen weggegangen, weil der war mir zu teuer. Bin dann zum anthroposophischen Arzt gegangen, der hat keine Homöopathie gemacht. Und der hat meinen Heuschnupfen behandelt mit einem Präparat, was ich heute noch gerne verschreibe, Gensido. Ein Präparat, was Rudolf Steiner entwickelt hat, aus Quitte und Zitrone, was inhaliert wird. Und da hat auch meine Liebe zur Anthroposophie nochmal eine Tiefe gefunden. Gegen die Migräne hatte ich die anthroposophische Medizin auch probiert. Da hat sie mir leider überhaupt nicht geholfen. Cephalodoron, Ferrum-Quarz-Kapseln habe ich genommen bis zur Verstopfung. Aber Migräne ist davon nicht beeinflusst worden. Aber mein Heuschnupfen ist mit Gensido geheilt worden.
was ja auch eine typische Aggressionskrankheit ist. Im Grunde, man führt Krieg gegen Sexualsekrete. Das erste Mal ficken habe ich, glaube ich, gesagt Mitte 40. Vorher habe ich immer gesagt kuscheln. Das ist ein nicht so aggressiver Begriff. Ich glaube, dass das nicht das richtige Wort ist. Daraufhin hat mich meine Tochter aufmerksam gemacht, weil die irgendwann mal sagte, Papa, das kann aber nicht stimmen mit dem Wort. Kuscheln tun wir doch auch. Dann dachte ich, ja stimmt, ich muss mir mal ein anderes Wort überlegen. Dann bin ich eine Zeit lang irgendwie auf physischen Liebesvollzug übergewechselt an der Hellinger. Ja, also ist schon interessant, wie sich das so auch verbal alles ausdrückt. Ja, erstes Wunder, Plonuinum. Ich muss mich beeilen, weil von meinen 30 Wundern, die ich erlebt habe, habe ich gesagt, ich werde mich heute auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 konzentrieren. Nee, wir werden pünktlich fertig sein. Wir wollen ja noch einen Heilerkreis machen.